Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.
Die liebe Claudia Paulix ist bei mir heute im Der Hund Podcast. Hi, ich freue mich total, dass du dabei bist.
Hallo, du Liebe, ich freue mich wie verrückt.
Claudia, du bist Hundetrainerin natürlich, bildest auch Hundetrainer weiter und aus und hast eine wunderschöne Online-Hundeschule, die man findet unter hundeschule-paulix.de, auch mit einem richtig, richtig coolen Club, wo ich auch schon mal Gast sein durfte.
Ja, genau, richtig. Mein Baby sozusagen. Das ist mein Online-Club. Und genau, du warst ja gerade erst bei uns und hast meine kleinen Clubber so ein bisschen geschockt. Mit deinem Thema. Ich fand es richtig, richtig gut. Wir haben auch eine tolle Resonanz gehabt, weil ich zum Beispiel komme ja gar nicht so in diese Berührung mit dem Thema Jagdhund. Und du warst da als Expertin und es hat richtig Bock gebracht, hat richtig Spaß gebracht.
Klasse. Ja, wie ist das? Also man kann da quasi beitreten und bekommt dann immer wieder spannende Vorträge, Infos, Kurse. Wie muss man sich das vorstellen bei dir im Club?
Ja, genau, richtig. Das ist ja ein Online-Club. Das heißt, egal, ob du gerade in Griechenland auf der Liege rumlümmelst oder zu Hause bist, in der Küche oder am Kochen bist oder so. Egal, ob du in Deutschland, Schweiz, Österreich, du musst halt Deutsch sprechen können. Das ist so die einzige Voraussetzung. Und dann treffen wir uns dreimal im Monat live. Das heißt, es gibt ganz viele Themen zum Thema Hund halt und auch Gastexperten, so wie du jetzt zum Beispiel, die dann über ihr eigenes Thema sprechen. Und dann haben wir, was eigentlich das Größte am Club ist, die Community. Das heißt, wir tauschen uns aus, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, man kann Trainingsvideos reinstellen von eventuellen Baustellen, die man mit seinem Hund hat. Und dann gibt es eine Sprechstunde einmal im Monat, wo wir uns dann auch live über, es ist immer über Zoom, ne? Und dann besprechen wir dann die Fälle, Hilfe, mein Hund bellt, wenn jemand reinkommt zum Beispiel. Das ist immer oft eine Frage, so was soll ich tun? Oder wenn man halt irgendwie Problemchen mit seinem Hund hat, die können wir dann ausarbeiten. Und vor allen Dingen können die Teilnehmer, die Clubber, die können Trainingsvideos einsenden, dass ich da auch wirklich raufgucken kann. Weil du kennst das selber, ne? Du bist ja auch eine Trainerin, man ist so blind. Man wird gefragt über Instagram, ja, was soll ich denn machen? Mein Hund macht das und das. Und dann denke ich, ja, keine Ahnung, muss ich sehen. Ne? Kann das sein oder das sein? Weiß ich nicht. Genau, das ist eigentlich so das Herzstück, ne? Die Community, der Austausch, aber natürlich auch die Lives dreimal im Monat und die verschiedenen Experten zu verschiedenen Themen.
Super, sehr spannend. Also das ist so das eine, was du machst. Und dann wollen wir heute über ein anderes Thema sprechen, das bei dir auch eine große Rolle spielt. Das ist die Ausbildung von Schul- und Assistenzhunden.
Ja, fast. Schul- und Therapiehunde.
Genau. Schul- und Therapiehunde. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Therapie- und einem Assistenzhund?
Genau, guck mal, da komme ich hier gleich mal spannend. Klugenschieder mache ich gleich hier, ne? Genau, das ist ein großer, großer Unterschied, denn beim Therapiehundeteam ist das ja so, dass du mit deinem Hund zusammenarbeitest. Also du bist, sag ich mal, Ergotherapeutin oder Erzieherin oder Pädagogin etc. Ich habe auch schon mal einen Zahnarzthund ausgebildet. In der jetzigen Ausbildung habe ich eine Allgemeinmedizinerin, also eine Hausärztin, die ihren Hund ausbildet etc. Und du hast halt deinen Hund und gehst in verschiedene Einrichtungen oder hast sogar vielleicht eine Praxis als Ergotherapeutin oder so, ne? Und dein Hund ist begleitend dabei. Und dann machst du mit deinem Hund irgendwie etwas für deinen Klienten, für deinen Patienten etc. Beim Assistenzhund ist es so, dass der Hund ja für einen Menschen arbeitet die ganze Zeit über. Also wenn du zum Beispiel Diabetes hast, ne, oder du hast eine psychische Erkrankung und brauchst dann den Hund, um zum Beispiel einkaufen gehen zu können. Oder du bist an den Rollstuhl gefesselt und dein Hund übernimmt dann Aufgaben für dich, Tür öffnen etc. etc. Das ist so. Also es ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Und Assistenzhunde kann ich gar nicht ausbilden, darf ich nicht und würde ich gerne, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber ich habe noch keine geeignete Ausbildungsstätte für mich gefunden. Also jemand, der mich ausbildet, damit ich Assistenzhunde ausbilden kann. Weil das, ja, habe ich noch nicht so richtig gefunden. Es gibt es leider nicht so richtig, wirklich so.
Das ist ja auch, wenn ich mich nicht irre, jetzt halt kurz im gesetzlich geregelt, dass da wirklich auch mal was Einheitliches herrscht. Ne?
Genau. Letztes Jahr im März kam ein neues Gesetz raus und ich glaube, das so vernommen zu haben, so ich bin ja jetzt nicht ganz so in der Szene drin, aber ich habe da ein bisschen reingeschnuffelt, so einige, die immer Assistenzhunde ausgebildet haben, die dürfen das jetzt nicht mehr, weil sie es halt immer so gemacht haben, weißt du, so. Und jetzt gibt es halt Richtlinien und Gesetzeslagen und da muss man sich dran halten. Das finde ich sehr, sehr gut und ich hoffe, dass jetzt bald gute Institute auf den Markt kommen, dass wir Hundetrainer dann uns dort ausbilden lassen können, damit wir dann auch weitere Assistenzhunde-Teams ausbilden können. Ich zum Beispiel würde jetzt nicht das so machen, dass ein Hund zu mir kommt, ich bilde den aus und verkaufe den. Das könnte ich nicht. Ich würde den doch nie wieder abgeben. Mm-mm. Keine Chance. Das heißt, ich würde das gerne so machen, dass ich den Menschen mit dem Hund zusammen ausbilde. Dass der Hund schon gleich beim Menschen ist und wir das zusammen machen und dass er auch da bleibt und nicht bei mir.
Ne? Ja. Aber das ist ja noch gar nicht Thema bei dir, sondern aktuell geht es nur um, jetzt muss ich es richtig sagen, Therapiehunde und Schulhunde. Wo du quasi dann die Besitzer anleitest, wenn die in so eine Richtung mit ihren Hunden gehen wollen, oder? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau, richtig. Das ist so, dass die Menschen überwiegend eine berufliche Qualifikation mitbringen. Also sie sind zum Beispiel schon Lehrer, Lehrerin oder sie sind Ergotherapeut. oder Physiotherapeutin oder Erzieher oder was auch immer. Ne? Ich hatte auch schon mal eine Achtsamkeitstrainerin, wie gesagt, Zahnärztin habe ich ja schon gesagt, oder eine Sterbebegleitung. Ich habe letztens in meinem Podcast gesagt, Sterbehilfe, nein, das ist falsch, sondern sie arbeitet mit Menschen, die halt entweder, ja, irgendwann bald sterben oder halt aber auch mit den Angehörigen. Das ist ja auch oft ein Thema, was gar nicht so im Kopf der Leute ist. Aber es gibt ja auch Menschen, die dann zurückbleiben und die auch Betreuung bleiben, brauchen, ne, etc. In Psychiatrien wird es immer mehr, in Kliniken wird es immer mehr. Ich habe jetzt eine Krankenschwester aktuell in der Ausbildung. Also da ist ein riesiges Umdenken und ein Wandel gerade überhaupt so bei den Menschen im Kopf, weil die Hunde, die erreichen die Menschen ja ganz anders. Das heißt, das, was die Hunde leisten, da kommen wir Menschen nicht ran. Auch bei Kindern in den Schulen als Lesehund oder überhaupt einfach nur als Unterstützung, als mentale Unterstützung, aber auch im Unterricht richtig mit eingebunden, Mathe, Englisch, Physik, Chemie, was ich immer nicht so verstehe, wo ich immer denke,
hey, oh Gott, Physik,
ja, genau, was stimmt denn mit euch nicht? Biochemie, Chemie, so, ne? Aber da können die Hunde ja ganz, ganz wunderbar mit eingebunden werden. Und das, ja, die Menschen, die denken jetzt um, die wissen jetzt, okay, was können Hunde leisten? Und es ist halt, kommt immer mehr. Und das sind halt diese Teams, die ein Jahr bei mir die Ausbildung machen. Also ich bin jetzt keine Ausbildungsstätte, die das so in Wochenendseminaren machen. Gibt es auch, aber nicht bei uns. Und ich habe ganz viele tolle Dozenten bei mir im Team zu verschiedenen Fachbereichen, weil ich selber bin keine Pädagogin. Also ich bin die Hundeexpertin. Ich habe selber auch die Therapie und eine Ausbildung meiner Nala gemacht, schon vor vielen, vielen Jahren. Die ist ja jetzt schon eine Oma. Aber ich bin keine Pädagogin. Ne? Dafür habe ich dann meine Mädels, die dann in ihrem jeweiligen Fachbereich Experte sind, also Psychotherapeutin, Physiotherapeutin, Ergotherapeutin, Förderschullehrerin etc. etc. etc.
Krass, ja, ich wollte nämlich gerade fragen, das sind ja unfassbar viele verschiedene Bereiche, die das dann betrifft, wie man das Ganze dann zusammenkriegt, weil das ist ja, sag, was ganz anderes, ob ich meinen Hund jetzt mit in die Schule nehme oder ob der, ja, bei Menschen, ja, hilft, die bald sterben.
Ja, unbedingt. Und ich finde das auch so wichtig, dass wir darüber sprechen. Und deswegen habe ich mich so gefreut, dass du mich eingeladen hast. Weil ganz viele springen jetzt so ein bisschen auf diesen Zug auf, sag ich mal. Ne? Und es gibt viele Menschen, die nehmen ihren Hund einfach so mit. Die nehmen den einfach so mit, weil sie sagen, das ist doch ein netter Kerl. Aber ganz, ganz häufig läuft da wirklich was schief, weil man muss ja nicht umsonst zum Beispiel auf Friseur lernen. Ne? Klar, jeder kann irgendwie Haare schneiden. Ich kann ja auch jetzt die Schere nehmen und dir deine wunderschönen Haare schneiden. Ob das gut aussieht, na, man weiß es nicht. Ich glaube eher nein. Ne? Und so ist es tatsächlich ja in jeder Ausbildung. Und bei uns steht der Hund im Vordergrund. Das heißt, die Menschen, die lernen erstmal, was bedeutet das eigentlich, wenn du einen Hund hast? Wie spricht der eigentlich? Wie ist denn die Hundesprache? Wie sind denn die Stressanzeichen beim Hund? Weil das ist ja super wichtig, wenn du mit deinem Hund ins Altenheim gehst oder in die Schule gehst oder so, da musst du ja deinen Hund lesen können. Du musst ja sehen können, wann hat er jetzt Stress? Am besten und auch am besten im Vorfeld schon, ne? Dass du den gar nicht in diese Situation reinbringst. Wie handelst du das denn? Aber vor allen Dingen, wie erkennst du, wann hat dein Hund Stress, wann hat der Freude, wie ist die Körpersprache? Das ist mir super wichtig. Deswegen fangen wir damit nämlich auch erstmal an. Und dann gibt es sowas wie Führen und Folgen. Da quäle ich die Menschen immer erst als Mensch-Mensch-Übung, das heißt, da bleibt der Hund zu Hause, dann kriegen die Menschen die Augen verbunden und dann baue ich einen Parcours auf und dann führen wir die da durch. Damit die einmal fühlen, wie fühlt sich das dann an, wenn der Hund an der Leine irgendwo raufgezogen wird, dies, das, tralala. Na, weil der Hund, der muss ja so gewisse Sachen, also muss nicht, sondern die meisten Hunde, die lernen sowas wie Glücksrad drehen, Dummy bringen, wo dann Aufgaben drin sind, Karten ziehen, wo der, keine Ahnung. Wie bringe ich dem Hund das eigentlich bei? Nett, dass der auch noch Spaß hat und auch noch nach 2-3 Jahren Spaß hat, ne? Weil es gibt schon einige Schulhunde und Therapiehunde, die haben ein Burnout. Also die verkriechen sich unterm Tisch, wenn der Mensch die Tasche nimmt oder so, weil der einfach überfordert ist, weil die dann auch einfach zu lange eingesetzt werden, zu häufig eingesetzt werden, zu übergriffig eingesetzt werden. Also wenn du mal in Zeitschriften öffnest, Instagram öffnest, bei Canva Grafiken rausholst oder so und mal eingibst Therapiehund, was du da für Bilder siehst, ne? Da schlackern dir die Ohren, wie viel Stress der Hund hat. Das ist ja nicht so schön. Und das ist das, was die Menschen als erstes lernen. Und dann, du hast ja recht, jeder hat ja einen anderen Aufgabenbereich. Ne? Die eine ist Ergotherapeutin, die andere arbeitet im Seniorenheim, die nächste oder der nächste im Kindergarten. Man braucht ja verschiedene Sachen. Und da gehen wir individuell in den Praxisstunden drauf ein. Das heißt, jeder hat ja seinen Bereich und dann werden wir dort Einheiten durchspielen, sag ich mal. Und also ich bin sowieso so eine komische Ausbildung. Also ich habe viele verschiedene Bereiche in meiner Ausbildung, weil ich das sehr wichtig finde, dass es sehr vielfältig ist, ne? Und dass man in viele Bereiche reinguckt und auch in andere Bereiche. Also wir arbeiten mit Videoanalysen zum Beispiel. Und dann der Schulhund sieht dann auch Aufgaben von den Seniorenleuten und kann dann eventuell ein Spiel davon auch für die Grundschule mitnehmen und kann das einfach umwandeln zum Beispiel, ne? Und das ist sehr, sehr vielfältig und deswegen bin ich der Meinung, dass man unbedingt eine gute Ausbildung machen sollte, wenn man mit seinem Hund arbeiten möchte einfach. Ne? Es ist ja ein Arbeitswerkzeug, du kennst das ja vom Dummy-Training. Wenn der Hund nicht gut vorbereitet ist, kann der auch nicht gut arbeiten, ne? Oder aus der Jagd.
Ich finde es total spannend. Ich muss zugeben, ich muss mich kurz outen. Vor vielen Jahren habe ich das auch mal so gemacht, so Modell, na komm, ich habe einen Hund, der ist toll, den nehme ich jetzt mal mit. Gut, damals war ich aber auch schon Trainerin und kannte mich schon so ein bisschen aus und habe dann meinen Barney mit in die Schule genommen, weil ich Englisch unterrichtet habe bei einem Berufsbildungsinstitut so nebenher. Und dachte mir, komm, nimmst du den Hund mal mit. Und das war total witzig. Also der hat gar nicht viel gemacht. Der durfte sich da an jedem Tisch einen Keks abholen und lag dann, ohne Witz, da habe ich noch ein Bild davon, lag dann auf dem Rücken, alle Viere von sich gestreckt unter der Tafel. Und alle haben sich immer voll gefreut, wenn der dabei war, einfach weil er dabei war. Und irgendwie war die Stimmung dann gleich viel besser. Und deswegen, ich finde das ein total wertvolles Konzept. Und wenn man das dann natürlich nochmal gezielt angeht und dann den Hund auch nochmal gezielt einbindet, ist das natürlich... Ja, das ist mega, kann das richtig, richtig cool sein. Wenn der Hund halt Spaß dran hat und wenn er das auch möchte. Was Barney definitiv hatte, ja.
Ja, genau. Und ich habe ja einige Kunden, die nehmen ihren Hund schon mit. Und die Schulen sind ja Gott sei Dank jetzt auch immer mehr auf dem Trichter, sag ich mal, dass sie ihren Lehrern und Lehrerinnen, dass sie sagen, okay, du kannst deinen Hund mitnehmen, aber nur, wenn der eine gute Ausbildung hat und ein Zertifikat hat. Gott sei Dank ist das so. Leider ist es immer noch so, dass einige Institute, Kliniken oder auch Schulen einfach nur eine BH verlangen. Und wir wissen beide, eine BH ist ja gar nichts. Also da trainierst du auf dem Platz ein paar komische Sachen. Also die für den Alltag nicht so wirklich zu gebrauchen sind. Besonders nicht, wenn der Hund das nur auf dem Platz lernt und nirgendwo anders. Das hat 0,0 mit der Therapie- oder Schulhundeausbildung zu tun. Und wenn das nur die Voraussetzung ist, dann ist das sehr schade, weil für den Hund ist es schade und auch für den Halter ist es schade. Denn diese Leute, die dann sagen, okay, ich mache eine qualifizierte Ausbildung, die kommen dann in die Ausbildung spätestens bei der Materialkunde. Weil wir haben, bei mir ist es so, dass wir Präsenzunterricht haben, aber auch online ganz viel unterwegs sind, weil meine Dozenten sind in ganz Deutschland verteilt. Da ist es so, dass wir auf meinem Hundeplatz sind, aber auch ohne Hund, wie zum Beispiel die Materialkunde. Aber da nehme ich meinen ganzen Klackermatsch, den ich so habe, meine ganzen Materialien, überall, mein ganzer Raum ist voll mit 1000 Sachen und Büchern und dies und das. Und dann dürfen die alles anfassen, angucken. Und danach gibt es nochmal Materialkunde online. Da ist dann meine liebe Maja, die ist Dozentin bei mir, die ist Modopädin. Und die hat nochmal Videos und nochmal ganz viele Materialien, die sie zeigt und die Zielsetzung dazu. Und wie schreibt man eigentlich eine Einsatzbeschreibung zu dem jeweiligen Spiel? Was möchte man erreichen? Und dann bekommt man ganz, ganz viele Ideen. Und da sind dann ganz viele, die ihren Hund ja sowieso schon mit in die Schule nehmen, die dann auf einmal sagen, boah, krass, das ist so, das erweitert so den Horizont, was man eigentlich alles machen kann mit dem Hund. Nichtsdestotrotz gibt es auch ganz viele, die ihren Hund nur mitnehmen, in Anführungsstrichen nur mitnehmen. Und das, was du gerade gesagt hast, und das ist auch ganz, ganz, ganz wertvolle Arbeit, wenn der Hund dabei ist. Ich habe zum Beispiel mal eine Kundin gehabt, die hat eine Berner Sennhündin, die ist als Schulhündin. Oh, sorry. Als Schulhündin wurde sie ausgebildet. Und du weißt das wahrscheinlich selber. Ein Berner Sennhund ist nicht unbedingt fürs Apportieren so unbedingt gemacht. Ne? Die sagt dann auch so manchmal, unsinnig, warum soll ich das tun? Aber das ist trotzdem eine ganz, ganz tolle Hündin. Und die hat so dieses Flair. Die weiß genau, wann braucht ein Kind was. Es gibt zum Beispiel dort ein ganz hibbeliges Kind. Und wenn die Hündin sich nur an den Stuhl von dem Jungen setzt, oder legt, dann ist dieses Kind automatisch viel ruhiger. Ohne, dass man irgendwas machen muss. Nur, weil die Hündin da liegt. Und das ist doch, was ist das für eine tolle Arbeit.
Richtig, ne? Cool. Das wäre jetzt gleich noch eine Frage. Und zwar, was muss denn grundsätzlich, gibt es grundsätzliche Eigenschaften, die der Hund mitbringen soll, um solche Arbeit verrichten zu können?
Ja, unbedingt.
Er muss Menschen mögen, glaube ich mal.
Ja, das wäre schon gut. Und nicht nur zum Fressen. Genau, und nicht mit Salz und Pfeffer. Nee, tatsächlich. Bei uns ist es so, dass der erste Step ist immer der Eignungstest. Das ist die erste Stufe. Das heißt, die kommt zu mir. Und das ist auch egal, wo sie wohnen. Also die müssen zu mir kommen. Ich habe ja Kunden, die kommen echt von weiter weg. Also da frage ich mich immer, was stimmt mit euch nicht? Warum fahren die 3,5 Stunden? Die Praxis ist bei mir 3 Stunden. Das heißt, ich bin keine typische Ausbildungsstätte. Die meisten machen das so im Block. Oder Samstag, Sonntag von morgens um 9 bis abends 17 Uhr. Da habe ich mich bewusst gegen entschieden, weil die meisten Menschen sind total drüber. Die können gar nichts mehr aufnehmen. Die Hunde sind total drüber. Man wartet wahnsinnig lange. Das musste ich in meiner Ausbildung auch. Ich musste so viel warten und war dann irgendwo essen oder bin mit dem Hund spazieren gegangen oder so. Und es war einfach nur nervig für mich, weil so viel Zeit weg war. Und der Hund war total, ja, also Nala war jetzt nicht drüber, weil sie sehr geschillt ist, aber einige andere Hunde und Nala war auch genervt, die hat dann rumgeschlafen. Und da habe ich mir so gedacht, ja, das mache ich anders. Ich mache das ich habe mehrere Termine, an die 20 Praxistermine und dafür dann aber immer nur 3 Stunden. Dann sind die auch wirklich dran und können das besser aufnehmen. Und ich habe, wie gesagt, Kunden, die kommen von weiter weg und fahren 3,5 Stunden. Ich habe jetzt sogar eine Anfrage aus Baden-Württemberg, das sind 7 Stunden. Hui. Und trotzdem müssen die kommen, egal von wo die wohnen. Auch wenn sie sich dazu entschließen und sagen, ich würde die Ausbildung machen, ja, dann musst du aber erst einen Eignungstest machen. Das heißt, sie müssen einmal herkommen, dann sehen wir uns in der Stadt in Mölln und dann gehen wir einmal bummelig durch die Stadt. Das ist ein sehr entspannter Test, weil ich finde das sehr wichtig, dass die Leute sich so zeigen, wie sie sind. Im Alltag. Ich habe das früher auf dem Platz gemacht und habe das an einem Tag gemacht und habe Stationen aufgebaut. Ist auch schön, aber es ist nicht so alltagsgetreu. Weißt du, wenn ich durch die Stadt gehe, dann kommt mal ein schreiendes Kind, dann kommt da mal ein Blau, dann fährt ein Krankenwagen lang. Dann, ich hatte das mal, da standen wir auf dem Marktplatz und dann kamen da 5, 6 Jungs mit ihren Radels und haben das Rad dann so in den Fahrradständer reingeknallt. Und ich stand genau daneben. Das kann ich gar nicht nachspielen, solche Situationen. Ne? Und das gucke ich mir an, wie reagiert denn das Team? Und vor allen Dingen gucke ich, wie reagiert das denn, der Mensch, wenn was nicht klappt? Das heißt, wenn ich jetzt sage, lass uns mal die Treppe hier hochgehen und das ist so eine Gittertreppe und der Hund mag das nicht so gerne, dann gucke ich mir an, wie reagiert denn der Mensch? Was macht er denn, wenn der Hund es nicht möchte? Verkloppt er den jetzt? Blöd gesagt, ne? Oder ist er einfühlsam? Versucht er ihn zu überreden? Schafft er ihn zu überreden? Wie versucht er das? Wie reagiert der Hund, wenn er sich erschreckt, wenn dann so eine Horde Jungs kommt, ne, und irgendwie was macht oder so? Wie reagiert denn der Hund? Geht er nach vorne? Zieht er sich zurück? Ist es ihm egal? Also das ist mir viel wichtiger als Sitz, Platz, Fuß. Das gucke ich mir auch an. Auch die Leinführigkeit gucke ich mir an. Ich gucke mir auch die Ressourcenverteidigung an. Das heißt, ich spiele mit dem Hund so ein bisschen und gucke, schnappt er nach mir, wenn ich das Spielzeug wegziehe? Oder was macht er, wenn ich ihm Futter hinhalte? Beißt er mir einen Arm ab oder... Na, wie reagiert er dann so, ne? Das sind so Sachen, die ich teste. Und was auch sehr wichtig ist, die müssen mir sympathisch sein. Und ich muss ihnen sympathisch sein, weil es ist super wichtig, wir wollen ein Jahr zusammenarbeiten, eng zusammenarbeiten. Ihr lieben Hörer und Hörerinnen, ihr hört das, ich rede sehr schnell, ich rede auch laut, ich lache viel. Und so ist auch meine Gestik. Vroni, du siehst mich ja, ne? Ich bin hier. Ne? Das muss man mögen. Es mag nicht jeder. Ne? Und das ist halt sehr wichtig, weil wir ein Jahr zusammenarbeiten und die Leute sollen sich freuen, zu mir zu kommen. Und ich möchte mich auch freuen, dass Froni zu mir kommt. Ne? Und wenn das dann alles okay ist und man sagt, okay, das funktioniert gut, dann da kann man sich erst für die Ausbildung anmelden. Und der Hund, der sollte halt wirklich offen sein. Der sollte... zutraulich sein, der muss sich nicht von jedem anfassen lassen, das finde ich nicht unbedingt, aber er darf natürlich nicht schnappen. Das heißt, wenn ich dann da auf ihn zukomme, er darf zurückweichen, er darf sich auch erschrecken. Das ist ein Hund, ist kein Roboter. Aber er muss halt ein gewisses dickes Fell mitbringen, darf nicht zusammenbrechen. Wenn er sich erschreckt, dann muss er sich schnell wieder erholen und darf dann nicht sich in die Ecke verkrümeln und zittern oder was weiß ich, betreibe jetzt so ein bisschen. Ne? Aber da schaue ich halt nach. Er sollte nicht zu einen dollen Jagdtrieb haben. Das ist auch nicht so gewünscht, weil wenn du kennst ja Jagdhunde und wenn du da so einen Hund hast, der auf sehr schnellen Bewegungsreizen sofort anspringt und ganz doll reagiert, dann kann das natürlich auch mal nicht so förderlich sein, wenn da ein Kind langläuft oder wenn ein Ball geworfen wird oder so. Das ist nicht gewünscht, das darf nicht sein. Ressourcenverteidigung auch nicht, das darf ein Hund auch nicht haben. Ich finde, wenn beim Eignungstest der Hund an der Leine zieht, ja, ist nicht schön, aber haben wir ein Jahr Zeit, das zu trainieren. Das zum Beispiel, finde ich, ist kein Ausschlusskriterium, für mich nicht, ne? Ich mache das auch so, dass ich auch junge Hunde teste. Bei mir dürfen auch junge Hunde in die Ausbildung kommen. Ich finde das sogar gut. Da unterscheide ich mich auch in einigen Instituten. Manche sagen, die müssen ein Jahr beim Eignungstest sein. Ich sage, die müssen ein Jahr bei der Prüfung sein. Weil wenn du das vorhast, so wie du jetzt zum Beispiel sagst, guck mal, mit Barney, ne? Wenn du damals die Chance gehabt hättest und er hätte gesagt, ja, ich will ihn ja aber mitnehmen, oder du bist Lehrerin und sagst, ich habe mir ja den Hund geholt und möchte ihn mitnehmen, dann ist es doch wunderbar, wenn du den als Welpe schon gleich vorbereitest. So wie deine Jagdhunde. Wenn die in der Pubertät, ja, die ticken anders, da gehen wir auch drauf ein und das haben wir auch, da nehmen wir auch Rücksicht drauf. Aber auch ein Pubertier, ne, kann ein vernünftiges Deckentraining lernen, kann und sollte Ruhe lernen, ganz wichtig, sollte die Reize lernen, aber gezielt. Und das kann ich dann wunderbar vorbereiten. Ne?
Klasse. Ja, ich habe mir das echt viel überlegt, auch tatsächlich auch mal mit dem in ein Altenheim zu gehen oder da irgendwie was Gutes zu tun, weil er findet das einfach toll. Der liebt Menschen, der krabbelt denen auf den Schoß, findet das toll, wenn er dann irgendwie Leckerlis abstauben kann und zaubert da einfach sehr vielen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht. Aber jetzt ist er schon 11. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr so sinnvoll.
Ja, genau. Man sollte schon auch darauf achten, also zu jung, wie gesagt, geht nicht, für die Ausbildung nicht, weil, wir, wie gesagt, die ist ja ein Jahr und wir bereiten den Hund dann vor. Es ist allerdings so, dass in meiner Ausbildung der Hundeführerschein Pflicht ist. Also du kannst nur die Prüfung für den Therapiehunde- oder Schulhunde-Team-Part machen, wenn du auch den Hundeführerschein geschafft hast. Den mache ich aktuell noch beim DocuTest. Ich bin gerade im Überlegen, das woanders zu machen, weil mir die Fragen, die sind mir so ein bisschen hinterweltlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da fehlt mir leider das Aktualisieren der Fragen und manchmal finde ich auch so wahnsinnig unsinnig. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich da mir irgendwie einen anderen Verein oder was ich, weiß ich noch nicht, suche. Aber auf jeden Fall muss es ein Test sein, ein alltagstauglicher Test. Keine BH, sondern ein Hundeführerschein. Und dafür muss der Hund ja ein Jahr sein. Das heißt, das muss man immer bedenken. Ne? Das heißt, wenn man anfängt mit seinem Hund, dann sollte bei der Prüfung musst du halt den Hundeführerschein haben, den Erste-Hilfe-Kurs musst du gemacht haben, das ist die Voraussetzung. Und ein Jahr muss er sein, damit du dann auch die Prüfung machen kannst. Ne? Aber bis dahin, wie gesagt, ein Jahr hast du Zeit und du reifst ja in diesem Jahr auch. Aber er darf da auch nicht zu alt sein. Klar muss man da auch mal gucken, ein siebenjähriger Hund ist nicht gleich ein siebenjähriger Hund. Ne? Das ist wie bei uns Menschen. Also ich bin auch fast 50 und ich glaube...
Das merkt man nicht.
Könnte auch noch ein bisschen jünger. Nö, ne, kommt auch immer drauf an, mit wem man sich umgibt. Ne? Das war früher schon so. Ich bin sehr jung Mutter geworden. Und wenn ich mit den Kindern unterwegs war, dann wurde ich immer älter geschätzt, als wenn ich alleine unterwegs war mit meinen gleichaltrigen Mädels. Dann wurde ich jünger geschätzt, automatisch schon. Ne? Aber so ist das bei den Hunden auch. Also da muss man gucken. Aber na klar, 11 Jahre, also meine Nala ist jetzt auch 11, die würde ich nicht mehr so mitnehmen. Und wenn nur so nebenbei, dann ist die einfach da und freut sich ihres Lebens, dass sie gekrault wird. Ne? Die könnte ich auch im Altenheim abgeben, morgens um 8 und abends 16 Uhr wieder abholen und die wäre glücklich, weil sie durchgekrault wird.
Genau.
Ja, genau.
Mhm. Aber kann ich das tatsächlich, also wenn ich jetzt keine Lehrerin bin und nichts in die Richtung mache, kann das jeder machen bei dir, die Ausbildung? Einfach, weil er sagt, gut, ich will mit meinem Hund irgendwie was Gutes tun, will ins Hospiz gehen. Wäre das sinnvoll? Oder?
Ja, absolut. Ich selber bin ja auch der. Ich war damals der Exot. Das ist ja schon jetzt wirklich lange her. Ich war die erste Tante, die keinen Hintergrund hatte. Ich wollte das aber gerne machen. Ich war damals schon in der Hundeszene und war fit mit Hundtrainerin und auch Ausbilderin. Das war so mein Background. Aber nichts Pädagogisches. Ne? Aber ich habe dann auf der sportlichen Schiene meine Prüfung auch gemacht mit einem Klienten, der hat ADHS und so körperliche Probleme gehabt. Und da habe ich dann mit Nala was zusammengebaut auf der sportlichen Schiene. Ne? So, und jetzt ist es aber so, bei mir kannst du das durchaus. Du musst nur wissen, was du machen möchtest, so wenigstens die Richtung. Und dann ist es so, dass wir ja die Praxiseinheiten bei mir auf dem Platz haben. Und dann sind die Teilnehmer untereinander ihre Probanden. Und wir spielen ja ganz viele Situationen durch und die sind untereinander die Probanden. Und dann gibt es ja aber auch noch Hausaufgaben. Das heißt, die gehen in ihre Einrichtung und spielen dort die Einheit durch und filmen die, geben die ab mit einer Einsatzbeschreibung und wir besprechen das dann anhand dieses Videos. Und dafür muss dann derjenige sich irgendwas suchen. Also wenn du sagst, oh, ich hätte doch schon Lust, ehrenamtlich von mir aus auch, was ich nicht empfehlen würde, es sei denn, du hast so viel Geld, dass du kein Geld brauchst, weil du bezahlst ja auch teuer die Ausbildung, da solltest du wenigstens einen kleinen Obolus. Und die Seniorenheime haben dafür Töpfe, das wissen nur ganz viele nicht. So Klangmassagen, Gedöns und so wird auch davon bezahlt. Oder Lesehund in der Ganztagsbetreuung bei der Schule, offene Ganztagsschule. Also da gibt es schon Gelder, die dann das bezahlen könnten. Und dann suchst du dir halt für diese Zeit sozusagen deine Einrichtung. Und die meisten sind sehr dankbar, wenn man sagt, ich mache hier eine Therapiehunde-Ausbildung, könnte ich hier einmal die Woche kommen und mit den Klienten üben, mit den Patienten üben, mit den Kindern üben oder so. Die sind da sehr dankbar. Ja, und dann kannst du das durchaus machen.
Ich habe tatsächlich, jetzt wo du es sagst, ich habe mal mit einer Kundin geredet und die hat das mit ihrem Hund gemacht bei irgendeinem Verein, irgendeinem Verband, ich weiß jetzt nicht mehr was für ein. Das war relativ teuer und sie bekommt quasi Einsätze auch über den Verband. Der Verband kriegt dafür Geld, sie aber nicht. Da dachte ich mir auch so, what? Du musstest die Ausbildung zahlen, jetzt verdient der Verband an dir und du siehst keinen Cent und die muss, glaube ich, auch noch einen Mitgliedsbeitrag, muss sie auch noch zahlen.
Oh, schön.
Das fand ich dann irgendwie ein bisschen schwierig. Ja. Ich meine, das ist ja schön und gut, wenn man das irgendwie auch unentgeltlich machen will, aber dass man dann da den Mitgliedsbeitrag zahlt und dann mitbekommt, dass der Verband für jeden Einsatz von einem selber dann kassiert, das finde ich ein bisschen schwierig. Dann zahlst du doppelt.
Ja. Schade. Also wie gesagt, ich habe auch eine Kundin, die hat bei mir die Ausbildung gemacht und die hat das Glück, dass sie... Ich sag mal, Geld ist nicht ihr Problem, so, ne? Die hat wirklich einen guten finanziellen Hintergrund und die macht das wirklich nur am Spaß, an der Freude und die geht einmal in die Woche ins Altenheim, in ein betreutes Wohnen und nimmt dafür kein Geld, aber wie gesagt, sie braucht es halt auch nicht. Die Gefahr ist halt nur, dass wenn das zu viele machen, dann sind das ja meistens Leute, die dann nicht einsehen, eine teure Ausbildung zu bezahlen. So. Und dann wissen die ja auch einfach nicht, wie man es macht. Also woher denn auch? Ne? Das ist, wie gesagt, na klar gibt es auch Friseure, die einfach das Talent haben, weil sie es in die Liege gelegt bekommen oder die Mama ist Friseurin, hat alles gezeigt oder so. Klar, das gibt es auch. Aber das ist ja nicht die Mehrheit. Die Mehrheit ist dann ja leider so, dass sie das machen aus gutem Willen. Also die wollen was Gutes tun. Aber meistens leidet der Hund dann darunter. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, die Qualität. Weil wenn du ausgebildet bist, dann hast du ja auch viel mehr Wissen, größeres Hintergrundwissen auch in verschiedenen Themen. Dazu ist ja die Ausbildung, ne? Die kostet ja nicht umsonst so viel Geld, weil man ja ganz viel dafür auch bekommt. Also Ja, ich bin ja gerade dabei. Die nächste Ausbildung startet ja jetzt im September. Am 21. September startet die. Und ich bin ja gerade dabei, die Termine final zu planen. Krass, mein Kopf raucht, ne? Weil ich diese ganzen 1000 Termine unterbringen muss, sodass es auch vernünftig ist und die Lehrer in der Schulzeit nicht auf den Platz kommen müssen. Das heißt, ich dirigiere das so, dass in den Ferien die Theorieteile sind, dass sie das, egal wo sie sind, gucken können und die Praxisteile nicht in den Ferien. Aber es ist gar nicht so einfach, weil wir haben viele Ferien.
Tja, das glaube ich. Was genau... Ja. Sind denn dann so Übungen, was die Hunde lernen? Also ein bisschen was hast du schon angesprochen in der Schule, zum Beispiel so Glücksrad drehen, Karten ziehen. Was sind noch so Übungen, die man da machen kann in diesem Job mit den Hunden?
Ja, oh, das ist sehr, sehr vielfältig. Es kommt immer darauf an, was du machen möchtest. Ne? Möchtest du irgendwas mit Bewegung machen? Möchtest du aber zum Beispiel, es gibt ja auch ganz viele, die den Hund einsetzen für Klienten, die zum Beispiel psychische Erkrankungen haben oder Depressionen oder Leute, die nicht mehr alleine einkaufen können oder die einen Burnout haben oder die zum Beispiel ihre Selbstachtung irgendwo auf dem Weg des Lebens verloren haben und das wiederfinden müssen oder so. Und da kann man zum Beispiel auch ganz tolle Spiele mitmachen. Es gibt ganz tolle Kartenspiele. Es gibt ganz tolle Spiele, wo man mit dem Menschen sprechen muss über den Hund, aber vielleicht auch durch den Hund, dass das der Hund zum Beispiel Beutel apportiert und da sind Fragen drin. Ich sag mal jetzt ganz einfach, wie geht es dir heute? So, oder zum Beispiel, wenn man, das fand ich ganz toll, ich habe eine Teilnehmerin, die hat die letzte Hausaufgabe hat sie mit ihren Mitarbeitern gemacht, weil da gab es Ärger. In dem Team gab es Ärger. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, ich nutze das jetzt mal als Hausaufgabe. Und hat sie ihre Hündin eingesetzt und hat ein Säckchen gebastelt, so Art Dummy, und hat dort Namen reingelegt und dann hat sie so einen Grüßungskreis gemacht und dann musste jeder, also der Hund halt den Beutel apportiert und da war dann ein Name drin, sagen wir jetzt mal Stefanie, ne? So, dann musste Claudia über Stefanie 2 positive Eigenschaften sagen. Ne? Und das fand ich zum Beispiel ganz toll. Das ist so ein Motivationsspiel gewesen, um auch um im Team auch nochmal wieder frischen Wind reinzubekommen, Positives reinzubekommen. Nicht, was gefällt dir nicht am anderen, sondern, hey, was findest du toll an Froni? Ne?
So ein bisschen also, wie bei der Eheberatung.
Ja, genau, Eheberatung auch, kann man super toll den Hund. Oder ich habe zum Beispiel auch eine ausgebildet, die arbeitet beim Bestattungsinstitut. Und da ist der Hund dann auch dabei. Und du glaubst gar nicht, wie oft die Menschen sich dann dem Hund gegenüber geöffnet haben, die Trauer zugelassen haben. Bei ihr nicht. Bei ihr haben sie nicht geweint. Aber als der Hund dann dabei war. Ne? Und dann kann man da auch zum Beispiel mit dem Hund Spielchen erarbeiten, Rede, man kann zum Beispiel auch so Story-Cubes nutzen, das sind so eine Würfel, wo verschiedene Symbole drin sind. Da kann man den Hund mit einsetzen. Man kann aber auch mit dem Hund, zum Beispiel Mensch, ärgere dich nicht spielen. Oder ich habe zum Beispiel so ein Steckspiel, das gibt es bei mir auf Instagram zu sehen. Da habe ich ja einen Kanal, also ich habe 2 Kanäle. Und der eine ist nur für die Therapie und Schulhunde. Und da habe ich das gezeigt.
Verlinken wir unten.
Ja, genau. Mhm. Verlinkt mal gerne. Da könnt ihr gerne mal gucken. Da habe ich mit Nala ein Spielchen gespielt, ein Steckspiel. Das heißt, Nala hat gelernt, diese kleinen Steckdinger, was sind denn das, so eine Stifte, zu ziehen. Und dann heißt es, ich kann, oder dann der Klient, kann mit Nala zusammen spielen. Nala wertet nicht, wenn man irgendwas falsch sagt. Ne? Oder man kann dem Hund auch was vorlesen, einfach nur was vorlesen. Oder andersherum, ich habe eine Schulbegleitung mal ausgebildet, die hat ein autistisches Kind und der konnte nicht so gut lesen, am Anfang nicht, am Ende der Ausbildung richtig toll und vor allen Dingen hat er den Text immer nicht so gut verstanden. Und dann haben wir das so gemacht, dass er den Text hat er dem Hund, Fräulein heißt die Hündin, hat Fräulein den Text vorgelesen. Das heißt, da ist es schon mal so, Fräulein ist es egal, ob der sich verspricht oder nicht, weißt du? Ob er langsam liest, ob er stottert, das ist ihr Fräulein wurscht. Das war das Erste. Und dann war es so, dass wir aus dem Text haben wir dann nochmal Fragen gebildet. Die hat Fräulein apportiert, die musste er auch wieder vorlesen. Und dann hat Fräulein auf einen Buzzer gedrückt, ob die Antwort von dem Kind richtig oder falsch war. Und hat dann auf Yay, Jackpot war das eine, glaube ich, und das andere, nee, versuch nochmal. So, ne? Also so kann man den Hund wunderbar mit einbinden.
Ja, voll spannend. Da kann man ja auch voll kreativ sein, oder? Man kann sich da sicher voll austoben.
Ja, absolut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mein Büro ist voller Materialien. Ich habe so viele Ideen, die ich leider gar nicht schaffe umzusetzen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, haben ist besser als brauchen. Ich sehe dann meine Materialien, kaufe die und nach 2 Monaten denke ich so, ach, was wollte ich eigentlich nochmal damit machen? Weil es halt einfach so tolle Sachen mittlerweile gibt. Und es wird immer mehr, immer mehr. Und ich mache das in meiner Ausbildung auch so, dass wir auch teilweise die Hausaufgaben von alten Teilnehmern, die habe ich im Mitgliederbereich, dass sie sich das angucken können, weil ich die dann so toll finde. Das glaubt man gar nicht, was die Leute sich dann einfallen lassen. Ne? Jeder hat eine andere Idee und kommt aus einem anderen Bereich. Und da ist dann mittlerweile schon so ein Repertoire. Das ist krass. Also da immer wieder bin ich so begeistert von den Spielen, die die Leute sich ausdenken. Und wirklich für viele verschiedene Menschengruppen. Groß, klein, alt, dick, dünn, schüchtern, aufgedreht und so weiter. Ne?
Gibt es auch so eine Art Stresstest, den die Hunde da absolvieren müssen? Ich kann mir das in so einem Klassenzimmer schon ab und zu ganz schön aufregend vorstellen. Oder erst recht, wenn man mit psychisch Kranken dann arbeitet. Oder ja.
Ja, das ist auch so. Tatsächlich, wenn man jetzt immer so davon redet, ja, der Hund muss ja nur da sein, ne? Wenn man zum Beispiel ein Gespräch hat, wenn Missbrauch zum Beispiel, ne? Wenn du da einen Menschen hast, der leider diese Erfahrung gemacht hat und darüber spricht, dann fließen da vielleicht Tränen, vielleicht kommt da Wut, vielleicht sind da sind Energien im Raum, ne?
Das vielleicht schreien die auch einfach mal rum, oder?
Total, ja, genau. Aber auch so auch Trauer, ne? Also Hunde empfangen ja das, was wir aussenden. Und das ist für den Hund super anstrengend. Und das ist das, worauf ich die Teilnehmer auch vorbereite. Oder mein Team und ich, ne? Ich habe ja auch zum Beispiel eine tolle Dozentin, die arbeitet mit psychisch kranken Menschen und spricht darüber. Und dann gibt es immer erst ein Handout, ein Webinar und dann gibt es noch ein Live dann mit meiner Dozentin, mit der lieben Steffi, die dann die Fragen beantwortet für die Teilnehmer und aus ihrer Praxis erzählt und so. Und da, nicht jeder Hund ist dafür geeignet. Also bei mir zum Beispiel ist es so, ich war mit Nala bei einem Kind, der hochgradig behindert ist, also der kann nicht sehen, der kann nicht sprechen, der kann sich nicht bewegen, der ist im Rollstuhl und hat auch noch Spastiken. Das Einzige, was er kann, ist schreien. Und der hat auch teilweise geschrien. Der kam in die Pubertät damals und der war auch ungnädig manchmal, ne? So. Und der hat auch manchmal geschrien. Nala, die lag daneben und hat sich gedacht, ja, schrei doch, mir doch wurscht, ne? Also Hauptsache, du gibst mir einen Keks und das ist schon in Ordnung. Nichtsdestotrotz war sie danach sehr kaputt. Für Kasper wäre das gar nichts gewesen. Der hätte sich nicht neben das Kind gelegt, während das geschrien hat. Also das wäre nichts für ihn. Und da muss man sehr drauf achten. Und das ist auch mein Job zu sehen, wenn ich mir die Hausaufgabenvideos angucke. Das ist ja in deren Einrichtung, ne? Und dann gucke ich mir den Hund ganz genau an und schaue auch, hat der Stress, hat der keinen Stress, mag der das nicht? Und das ist so, so wichtig, dass da ein Fachauge drüber guckt, ne? Und dafür brauche ich keine pädagogische Ausbildung. Das ist mein Job, dass ich auf den Hund gucke und achte, geht es dem gut? Kann der das überhaupt leisten? Ne? Wie verhält er sich? Wie viel Stress hat der? Stress ist immer dabei, klar. Ne? Und das ist ja bei uns auch so. Am Anfang ist es mehr Stress und je öfter wir das machen, desto weniger wird es. Aber kann der Hund das? Wird es weniger oder wird es mehr? Ne? Und das ist mein Job, darauf zu achten. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil die Hunde leisten so tolle Arbeit und das sind wir denen schuldig. Ich habe eine Physiotherapeutin bei mir im Team, die liebe Bibi, und die schult die Teilnehmer, zeigt denen so ein paar Massagegriffe und erklärt denen auch, was macht denn diese Arbeit mit dem Hund? Weil wenn du mit deinem Hund arbeitest, du weißt das selber, das ist anstrengend für den Hund. Das kann auch sein, dass die sich verkrampfen, dass die verspannt sind. Die müssen eventuell zur Physiotherapie oder massiert werden, die müssen sich anders ausruhen. Wie verhält sich das im Klassenzimmer? Ne? Oder auf den rutschigen Böden in der Klinik oder so. Da muss der Hund sich ausgleichen. Ne? Das ist sehr wichtig, dass der fit ist, dass der nicht verspannt ist, dass der Hundehalter sieht, wann hat denn der Hund hier irgendwie Problemchen. Ne? Weil wenn ein Hund eine Verspannung hat, dann kann der nicht arbeiten. Dann hat der Schmerzen eventuell oder so. Ne? Und das sind auch Themen, die super wichtig sind in der Ausbildung, finde ich.
Ist die Bibi Iffland bei dir?
Ja!
Ah, cool!
Kennst du sie?
Sehr schön. Ja,
die kenne ich noch vom Zumba. Ich bin ja Zumba-Instruktorin schon seit 12 Jahren. Und ich habe mit Bibi mal die Ausbildung gemacht damals. So haben wir uns kennengelernt. Ja.
Sehr cool.
Genau.
Wahrscheinlich kann ich das meinem Hund jetzt auch nicht jeden Tag zumuten, weil das hört sich schon nach einem echt anstrengenden Job an.
Ja, nee, auf gar keinen Fall. Das ist so wichtig zu wissen, wann hat dein Hund Bock. Es kommt natürlich auch mal drauf an. Wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme meinen Hund jeden Tag mit, aber der der schläft auch ganz viel da im Büro. Der ist gar nicht immer mit, ne? Der ist, weiß ich nicht wo. Dann ist es auch nochmal was anderes, ne? Meine Hunde waren auch jeden Tag mit im Büro. Also meine Hunde sind Bürohunde. Ich bin ja gelernte Bürokauffrau und die waren immer mit. Also, aber wenn du den jeden Tag mit in die Klasse nimmst, ne, dann ist das Lautstärke, dann ist das Arbeiten, auch wenn er da in der Klasse nur schläft. Das geht nicht. Also das ist eine, ja, nee, würde ich nicht machen. Und vor allen Dingen, ich frage ja meine Teilnehmer auch immer, wie lange sollte so ein Einsatz dauern? Also wirklich ein aktiver Einsatz, ne? Spielchen spielen. Das sind 10 Minuten, Viertelstunde, mehr nicht. Und dann, klar ist eine Klassenstunde 45 Minuten oder gar 90 Minuten und der Hund ist die ganze Zeit da drinnen. Ja, das ist auch so. Aber der ist nicht die ganze Zeit aktiv. Das heißt, wir arbeiten mit 2 Decken. Der erste Tag, den wir haben, das ist die Einführung und das ist das Deckentraining. Das heißt, die Teilnehmer, die lernen eine Easy-Decke und eine Job-Decke, so nenne ich das. Und die Easy-Decke ist dafür da, dass der Hund schläft. Es kann eine Box sein, es kann eine separate Decke sein, ist egal, aber da schläft er drauf. Und da soll der auch draufbleiben, komme was wolle. Weil was ist denn mal, wenn ein Kind sich verletzt? Dann kannst du da nicht so einen wuseligen Hund gebrauchen. Der muss auf seine Easy-Decke geschickt werden können. Und dann soll er da draufbleiben. Ne? Egal, was passiert, auch wenn die Kinder ihn runterlocken. Die Kinder haben da auch nichts dran zu suchen oder die Senioren oder die Klienten, was auch immer. Das ist eine Tabuzone. Da muss der Hund drauf liegen bleiben oder sitzen bleiben, von mir aus auch. Meistens liegen, weil der soll ja entspannen, ne? Und im Sitzen ist es ein bisschen schwer. So. Und das sind so die Basics, die lernen. Führen und Folgen, habe ich ja auch schon gesagt. Ne? Aber auf der Easy-Decke soll der entspannen. Und wenn die dann da schlafen, ist ja auch super. Aber die reine Einheit, 10 Minuten, Viertelstunde, mehr nicht.
Was ich so gruselig fand, was du erzählt hast, dass Hunde dann nicht mitgehen wollen, wenn der Mensch zum Beispiel die Schultasche sich packt oder so.
Genau. Und ich habe auch tatsächlich, bei mir sind auch schon 2 Leute durchgefallen durch die Prüfung. Das war immer die Praxis. Unter anderem war eine dabei, da hat sich der Hund unter dem Stuhl verkrochen, als die Klientin reingekommen ist. Und die Besitzerin hat es auch nicht hinbekommen, den Hund irgendwie da rauszuholen und so. Im Gegenteil, sie hat sich dann noch so rübergebeugt. Und das ist für mich ein Durchfallgrund. Also es geht nicht. Und für mich ist es auch so, da habe ich auch gerade letztens mit meiner einen Dozentin ein Gespräch gehabt, weil sie, wir haben im Moment eine Hündin, die hat sich jetzt in der Ausbildung so ein bisschen nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da hat dann meine Dozentin gesagt, ja, das muss man beim Eignungstest auch schon sehen. Und das sehe ich zum Beispiel anders, weil ich weiß nicht, wie die Hunde sich in einem Jahr entwickeln. Oder zum Beispiel auch das Alter, das weiß ich nicht. Ne? Kommt ja auch drauf an, was passiert, was machst du zu Hause mit dem Hund. Da ist ja so viel, hängt da dran. Ne? Und nur weil du den Eignungstest bestehst, heißt es nicht, dass der Hund automatisch auch zur Prüfung zugelassen ist. Ich mache das zum Beispiel auch nicht mehr so, dass ich beim Eignungstest die Bewertung rausgebe, sondern erst, wenn die bei mir auch die Ausbildung buchen. Weil ich habe das nämlich schon mal gehabt, leider schon 2-mal, dass sie zum Eignungstest gekommen sind und damals habe ich die Bewertung dann rausgegeben und dann sind sie mit dieser Bewertung zur Schule gegangen und haben dann den Hund mitgenommen, ohne Ausbildung. Oh. Und ich habe da ja mein Otto gegeben, ne? Und was weiß ich, was sich dann daraus entwickelt, wie der Hund wird, ich kenne den dann ja gar nicht mehr, ne? Deswegen, es kann immer mal sein, dass ich dann auch sage, das geht leider nicht, weil in dem Jahr die nichts gemacht haben, sie sich nicht weiterentwickelt haben, in eine falsche Richtung entwickelt haben, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ne? Ist ja immer so, wenn du, nimm mal wieder Friseur, ne? Wenn du den Ausbildungsberuf lernst, anfängst, heißt es ja nicht, dass du die Prüfung bestehst. Wenn da jemand kommt und sagt, mir die Spitzen schneiden und du schneidest ihm die Glatze, ja, falsch. Ne? Leider durchgefallen.
Haben die dann irgendwie noch eine Chance weiterzumachen oder?
Ja, es kommt auf den Grad an, ne? Warum sie durchgefallen ist und so. Wenn ich sehe, dass der Hund ganz doll nach vorne geht, gebissen hat oder was weiß ich, hatte ich jetzt noch nicht, aber wäre das so, dann wäre da auch da, nee, dann.
Dann tut man dem Hund auch keinen Gefallen mit
sowas. Nee, genau, richtig. Und es ist so, es gibt zum Beispiel auf Instagram gibt es ein Video, da wird ein Hund, ich glaube, das ist ein Hütehund, ein Border Collie oder so, auf den Tisch gelegt und da sind Senioren um den ganzen Tisch sitzen, hier Senioren rum und grapschen alle an dem Hund rum. Und der Hund ist so überfordert. Da braucht man keine Hundetrainerin zu sein, um das zu sehen. Genau, denn ihr könnt ja jetzt Vroni nicht sehen, aber Vroni macht ein ganz crazyes Gesicht.
Ja, ja, aber das ist dann auch halt Aufgabe des Menschen, das sowas nicht zu machen. Das ist total. Ja, ganz gruselig.
Ja, oder es gibt ein Video auf Canva, da wird der Hund auch, das ist ein Einzelsetting und der soll irgendwas machen und macht es nicht und wird dann richtig rangezogen und auch so einmal gedatscht, die Haut einmal datscht und der zeigt ganz viel Meideverhalten und das geht gar nicht, das geht überhaupt nicht. Nur weil ich jetzt mit dem Hund dreh dich machen will, sagen wir mal zum Beispiel, ne? Weil damit die Klientin weiß ich nicht was, oder in der Schule oder so. Und der Hund macht es aber aus irgendwelchen Gründen nicht. Der wird seinen Grund haben, warum er das nicht macht. Irgendein Grund wird es geben. Dann bricht man das sofort ab. Man versucht es vielleicht ein, zwei Mal, weil vielleicht irgendwie das, ja, da gibt es auch so Tricks, ne? Weil vielleicht zeigt das Kind das nicht richtig. Da gibt es dann Tricks, dass der Hundehalter sich dahinter stellt und dem Hund hilft oder so. Aber manchmal ist das so, vielleicht riecht der Mensch komisch, weißt du? Und deswegen möchte der Mensch, der Hund das nicht machen. Oder vielleicht geht es dem Hund gerade nicht gut oder weiß ich nicht was. Der Mensch hat es ihm nicht richtig beigebracht. Das gibt es ja auch, weißt du, nur zwei, dreimal trainiert und dann versuche ich das im Altenheim. Nee, das wird nicht funktionieren. Ne? Also solche Sachen, da muss man drauf achten und dafür bin ich da. Deswegen ist die Ausbildung so wichtig, dass man seinen Hund nicht verpulvert und aufbraucht. Ne?
Also in erster Linie lernt der Mensch auch ganz, ganz viel, ne? Wie es halt immer so ist.
Ja, genau, wie es immer so ist. Ne? Und es ist wirklich eine knackige Ausbildung, aber man hat ja ganz viel online, man kann ganz viel sich Zeit einteilen, aber doch, man muss auch was tun in dem einen Jahr. Ne? Also und man wächst. Also ich finde das ja so, ich mein Herz hüpft immer, wenn ich die Leute sehe, die fangen im September an und machen dann nächstes Jahr September die Prüfung. Und ich denke immer, geil, guckt euch an, ist das nicht stark? Wo wart ihr da September 23? Wo seid ihr jetzt September 24? Ist das nicht toll? Ja, und ich bin da immer so mit Begeisterung dabei, weil ich dann auch die Arbeit sehe, was die da reingesteckt haben und wie toll das funktioniert. Und man muss sich auch sicher sein, ein ausgebildeter Therapie- und Schulhund ist was anderes. Das ist wie bei dir. Ein Jagdhund hat ein anderes Leben mit dem Menschen als ein normaler Haushund. Du bildest ihn einfach anders aus. Du hast eine andere Beziehung, eine andere Bindung zu diesem Kerl oder zu der Madame, weil du einfach intensiver deinen Hund auch kennenlernst. Du siehst ihn mit anderen Augen einfach, ne?
Absolut. Boah, ich könnte ewig mit dir weiterquatschen. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Was findet in der Prüfung statt? Ist wahrscheinlich auch wieder unterschiedlich, je nachdem, was du machen willst. Aber vielleicht kannst du mal so einen kurzen Überblick geben.
Ja, gerne. Das ist ist aufgeteilt in einmal eine Videohausaufgabe. Die müssen eine Einheit abgeben, ungeschnitten. So, als wenn ich daneben stehe. 10 Minuten, Viertelstunde. Eine sehr ausführliche Einsatzbeschreibung. Sie müssen ein Konzept erstellen. Das machen sie schon ein bisschen vorher. Das geben sie ab und das bewerte ich und eine Fachkraft, Erzieherin oder Lehrerin oder so, ne? Schauen wir uns durch. Dann müssen sie zu mir auf den Platz kommen und müssen einmal in der Praxis nochmal das Führen und Folgen zeigen. Das heißt, sie müssen einmal zeigen, wie sie ihren Hund ohne an der Leine zu zerren, am besten ohne Leine, über Hindernisse rüberbekommen. Dann gibt es bei mir das Einparken. Das ist zwischen zwei Stühle körpersprachlich einparken. Und das Futter verweigern. Das heißt, ich halte dem Hund was hin und der soll dann seinen Halter um Erlaubnis fragen, ob er das haben darf.
Da werden wir ganz schnell raus.
Ja, aber das zeige ich immer gleich am zweiten Praxistag. Das heißt, sie haben ein Jahr Zeit, das zu üben. Deckentraining gucke ich mir an. Ne? Das heißt, das sehe ich ja im Video schon, aber das gucke ich mir auch nochmal vor Ort an. Und dann gibt es natürlich nochmal was Schriftliches, aber das ist nicht so, da haben immer die meisten am meisten Angst. Und ich auch. Also ich bin eine ganz schlechte Prüfungsmaus. Ich kann das nicht so gut. Ich verstehe das total. Das sind Fragen über die tiergestützte Therapie. Auch aus den ganzen Handouts, aus den Praxis, aus den Lives, die wir so machen, stelle ich, da gibt es ja noch nichts Einheitliches, da stelle ich einfach Fragen zusammen mit meinem Team zusammen, aus jedem Fachbereich so ein bisschen was. Und das müssen sie in der Theorie durcharbeiten. Genau, den Hundeführerschein, den müssen Sie ja vorher schon machen. Und danach gehen wir lecker essen zum Griechen.
Herrlich, super. Claudia, vielen herzlichen Dank für diese richtig coolen Einblicke in die nicht Assistenzhundearbeit, sondern
Therapie- und Schulhundeausbildung.
Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, mein Hund ist, glaube ich, dafür auch ganz gut geeignet und ich finde das super, super spannend und möchte mehr dazu erfahren, dann verlinken wir euch das unter dem Podcast. Auch mehr Infos zu deiner Online-Hundeschule, zu deinem Club. Packen wir alles unter dem Podcast. Ich sage vielen herzlichen Dank und hoffe, wir hören uns bald.
Ich danke dir. Es war ein super tolles Gespräch. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.